Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, ich genieße die Tage, an denen ich da in die Stadtkirche reinkomme und ich erkenne, Menschen haben sich strategisch platziert, um Plätze freizuhalten. Dann sind Schals manchmal schon ausgerollt über eine halbe Sitzbank hin. Plätze werden freigehalten. Ein Festtag steht an, eine Konfirmation vielleicht oder ein beliebter Gottesdienst, vielleicht ein Konzert mit nicht nummerierten Plätzen. Und ich freue mich auch umgekehrt, wenn jemand für mich mal einen Platz frei hält, weil ich mich nur noch hinsetzen muss und im netten Smalltalk mit meinem freundlichen Reservierungsgehilfen plaudern kann. Heitere Vorfreude macht sich breit, gute Stimmung. So ähnlich war es auch, vielleicht ist das jetzt so 10, 12 Jahre her, in der Neuen Straße. Vielleicht erinnern Sie sich noch daran, jedenfalls die wie ich hier in der Innenstadt wohnen, da bildeten sich immer lange Schlangen, gerade sonnabendsmorgens vor einer Bäckerei. Irgendwann habe ich mich natürlich einfach mal dazugestellt, man ist ja neugierig. Und ich dachte, hier muss es was Gutes geben. Und ich habe manchen Bekannten in der Schlange getroffen, einige wechselten sich auch ab, hielten Plätze frei. Dann ging der eine mal zum Marktstand und damals noch in der Schuhstraße, kam dann wieder zurück, die tauschten. Tust du mir mal einen Gefallen, ich lasse meinen Korb hier stehen. Okay, klar doch. Tust du mir mal einen Gefallen? Nein, sagt Jesus in einer ganz anderen Stimmung. Nein, ich halte keine Plätze frei. Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, gingen zu Jesus und sprachen: Meister, wir wollen, dass du für uns tust, worum wir dich bitten werden. Er sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm: Ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde, zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das steht mir nicht zu, euch zu geben, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Und als das die 10 hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Und da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. 2 Jünger baggern Jesus an. Tust du mir mal einen Gefallen? Wir hätten gerne reservierte Plätze, und zwar die Nummern 1 zu deiner Rechten und 1 zu deiner Linken. Ganz oben bitte. Die gehen forsch ran und sie beziehen sich nicht nur auf gute Plätze, um im Konzert hier in der Stadtkirche genau zu sehen, wie die Solisten sich auf ihr Solo vorbereiten oder die Streicher streichen. Nein, sie wollen an die Macht. In der Herrlichkeit Jesu im Jenseits, da wollen sie zwar nicht auf den 1a-Platz, so viel sei ihnen zugestanden. Das merken sie, der ist vergeben. Aber 1b und 1c, das darf es dann schon sein. Wenn du Premier wirst, lass uns deine Minister sein. Vielleicht haben die beiden gespürt, jetzt wird es ernst, Ellenbogen raus und das eigene sichern. Vielleicht gab es ganz andere Gründe, darüber wird gar nicht spekuliert. Immerhin, der lange Weg Jesu geht dem Ende entgegen und für all die staubigen Meilen wollen ein bisschen was haben. Auf jeden Fall wollen sie über den 10 anderen Jüngern stehen. Oder besser sitzen, denn wer Macht hat, der sitzt ja bekanntlich und lässt die anderen stehen. Sitzen also zur Rechten und zur Linken. Als vor gut 100 Jahren, noch ein bisschen mehr, Forscher wie Freud und Adler begannen, in die Tiefe der menschlichen Psyche hineinzutauchen, da bildete sich neben der Freudschen Erklärung Sexualität für alles, was wesentlich motiviert. Die zweite heraus, Macht. Die Macht haben über einen anderen Menschen. Ein Schwungrad des eigenen Handelns. Und in diesem Schlamm verquerer Sehnsüchte würde ich mich gern auf ein erhobenes Stück trockenen Boden zurückziehen und Sie ermutigen. Tja, so ist es wohl bei vielen Menschen, aber ja, bei uns in der Kirche nicht. Aber bevor ich sowas auch nur sagen würde, wir wissen alle, es ist anders. Die Geschichte wird erzählt vom Kern des Kerns, von denen, die Jesus besonders nahe waren. Die Menschen, die ihn Tag für Tag erlebt haben, ihn hörten, ihn beobachteten. Dabei sein schützt vor Torheit nicht. Und es ist ebenfalls kein Jakobus- und Johannes-Problem, als wären das nun eben zwei Brüder aus einer besonders ehrgeizigen Familie. Nein, diese Geschichte wird ähnlich in allen vier Evangelien erzählt. Ein deutlicher Hinweis, gerade die Kirche hat es nötig, dieses Thema sorgfältig zu bedenken. Die Kirche ist alles andere als die Insel der Seligen. Mir sagte einmal ein Kollege seit vielen Jahren im Ruhestand, der eine ziemliche Karriere bei uns hingelegt hatte, es zählt nur Geld, Macht und Sex. Er sprach wohlgemerkt nicht über Seite 3 der Bild-Zeitung, sondern über seine kirchlichen Erfahrungen. Das kann ich so nicht unterschreiben, sonst hätte ich das als Zitat von mir gebracht. Aber die Frage ist, was sagt Jesus denn dazu? Ein schlichtes, ihr habt wohl nicht alle, würde man erwarten. Und ich würde ergänzen, ihr habt wohl nicht alle Latten am Zaun. Der Evangelist Markus berichtet aber nichts in diese Richtung. Jesus erläutert gleich. Er schimpft nicht, er erläutert. Ihr versteht nicht, was gerade dran ist. Und dann sagt er in Bildern, ihr könnt den Kelch nicht trinken, euch nicht mit der gleichen Taufe taufen lassen wie ich. Kelch und Taufe des Todes. Jesus stirbt für uns. Das ist das Heilsbild Gottes für uns. Da hinein können die beiden eifrigen Jünger sich nicht noch mit reinquetschen. Und die Tatsache, dass wenige Jahre später Geschichten über ihr Leiden, ihr Sterben weitererzählt werden, ändert es nicht. Das markiert keine Verklärung eines Märtyrertodes. Wir werden ja im Moment wirklich bestürmt und gequält von dieser Märtyrergeschichte. Letzten Sonntag haben sich in Lahore zwei Attentäter vor Kirchen in die Luft gesprengt. Ein Dutzend Gottesdienstbesucher starben. Später in der Woche die Anschläge im Jemen, in Tunis. Es starben Muslime, es starben Christen, Touristen aus unterschiedlichen Traditionen und ein IS-Kämpfer, der sich zurückgezogen hat aus dem Kampf und anonym interviewt wurde, der sagte, die jungen Leute stehen Schlange, um sich selbst zu opfern. Ja, wir können das, sagen auch ein bisschen nassforsch Jakobus und Johannes, als läge es in ihrer Hand. Aber Jesus redet dieser verqueren Todessehnsucht nie das Wort. Nüchtern gesteht er zu, der Tod wird kommen, aber ich verspreche euch nichts dafür. Keine Ehrenplätze, keine Macht, keine 72 Jungfrauen. Ich bin kein fliegender Händler in Sachen Jenseits. Was ist stattdessen dran? Jedenfalls keine Jenseitsspekulationen, sondern eher eher Tipps für das Miteinander hier. Wer bei euch groß sein will, der sei euer Diener. Es ist nicht leichter geworden seit den Zeiten von Johannes und Jakobus. Jesus ist kein Haken, mit dem wir Gott aus dem Ärmel leiern können, was wir uns wünschen. Durch Jesus zeigt uns Gott vielmehr, was er von uns will. Er will eine versöhnte Welt, eine Welt, in der wir füreinander da sind. Ganz normale Leute wie wir, die bereit sind, Jesu Wege zu gehen, wie Jesus zu reden, wie Jesus füreinander da zu sein und wenn nötig, wie er zu leiden. Und wir tun uns nicht leicht damit, diesen unteren Weg zu gehen. Ich gucke eigentlich jeden Tag auf die neuesten Meldungen aus unserer Landeskirche. Im Internet stehen immer die neuesten Ereignisse. Was ist gerade so los bei uns in der Kirche? Die letzten drei, als ich gestern an der Predigt saß, waren Zukunft bauen mit Stiftungen, die Welt muss Wasser sparen, Brot für die Welt. Der Lockumer Vertrag zwischen Kirche und Niedersachsen war richtungsweisend. Alles richtig, alles auch wichtig. Und in der Gesellschaft sind wir immer wieder auch gefordert, sagt doch mal was dazu, sagt ihr doch mal, wie es richtig ist. Und eigentlich ziemlich gerne liefern wir denn auch das, was wir für richtig halten. Strategie, Macht und Strippen, die gezogen werden. Wer will ein Diener sein? Manchmal ist sogar die Diakonie hineingezogen in Machtpoker. Und die Diakonie ist ja nun wirklich unser Vorzeigeobjekt zum Dienen. Wir sind Diener. Und dann die Herausforderung, man muss sich ja irgendwie auch positionieren am Markt, im Verdrängungswettbewerb anderer sozialer Anbieter und bei der Tariffrage das Beste heraushandeln. All das ist so viel komplizierter als einfach nur, der sei euer aller Diener. Die Kirche hat sich verändert und wir mit ihr. Und wir können uns nicht wegducken, wenn gesellschaftspolitische Fragen anstehen und zu beantworten sind und Diakonie, dieses institutionalisierte Dienen ist unglaublich wichtig bei uns in der Kirche, gehört dazu. Aber so ein Text, der setzt mir auch zu. Dienen, diese kleine, oft übersehene Nummer. Jesus, kannst du mir einen Gefallen tun? Reservier mir bitte einen Platz, da wo ich ungestört helfen kann, ohne gesehen zu werden. Leg einen langen Schal auf die arme Sünderbank. Ich will da sitzen, wo die Menschen sind, die sich nicht richtig hintrauen zu den Schönen und Mächtigen. Ich lasse meinen Korb da mal stehen, wo ihn bestimmt niemand mitnimmt, weil es zu sehr nach Armut riecht. Ich komme gleich wieder. Hältst du mir einen Platz in der Schlange frei, wo keiner von mir belehrt werden will, sondern nur darauf achtet, wie ich lebe? Reservier mir bitte einen Platz bei dir. Will ich da Platz nehmen? Am Ende des Willi-Wichtig-Streites der Jünger fasst Jesus zusammen, wie sein Leben hineinverwoben ist in die Frage, wo es oben und unten und wer dient, wie der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für die vielen. Ein Wort, das Jesu Wirken auf den Punkt bringt. Ich bin nicht gekommen, dass ihr mir dient, ich diene. Und ich diene, weil ich konsequent meinen Weg gehe. Mich weder in Weltverbesserungsbelehrungen noch in Jenseitsfantasien verliere. Ich lebe für euch und diene. Das ist Erlösung. Und dann schauen wir auf Jesus, machen vielleicht sogar eine eigene kleine Rechnung auf, wie einst Johannes und Jakobus. Was lohnt sich und was nicht? Was ist der Dienst, der höher steht und mehr geachtet wird als andere? Schließlich investieren wir ja auch etwas von unserer Kraft, von unserer Zeit. Und man fragt sich wie bei jeder Investition, was kommt denn dabei raus? Jesus macht deutlich, die Kirchentür sieht nicht so aus wie die Tür vorne auf unserem Gottesdienstprogramm. Paradiso steht da oben drüber und darin ist es, naja, paradiesisch gut und schön, vielleicht auch eher nicht. Ich würde eher erwarten, wer so laut wirbt, der hat vielleicht doch nur einen gestaubten Schrott im Regal. Immerhin mit 30% Nachlass. Jesus wischt alle lauten oder heimlichen Wünsche seiner Jünger beiseite und sagt, ich verteile hier keine Plätze im Himmel, ich gebe keine Rabatte, lebt als Diener der anderen und alles andere überlasst Gott. Der sorgt für euch im Himmel und auf Erden. Sorgt euch nicht darum, wo euer Platz ist. Wenn Jesus sagt, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen, dann meint er doch wohl nicht Souterrain für die Kleingläubigen und Penthouse für die High Performer. Der Himmel kommt wie versprochen, aber für Plätze ist Gott zuständig. Und dazu haben wir nichts beizutragen oder doch eben dies eine, einander dienen. Jesus sorgt sich jedenfalls nicht um seinen Platz im Himmel, er sorgt sich um uns, um unser Miteinander. Und für uns gilt, wer sich um andere sorgt, für den sorgt Gott. Kannst du mir einen Gefallen tun? Das hat er längst getan. Alles, was wirklich zählt, liegt auf dem Tisch. Amen.